Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also jedenfalls gibt es heute wieder keine 20 Minuten Halleluja, Jesus liebt dich Botschaft. Wir haben, wichtig, dass wir darauf hinweisen, ihm zu Ehre kommen wir zusammen, nicht für unsere Unterhaltung. Das ist wichtig, dass wir mit der Herzenseinstellung kommen, ihm zur Ehre und das, was uns der Herr aufs Herz legt. Das ist es, was wir im Herzen bewegen und was wir gemeinsam dann auch miteinander aus dem Wort Gottes studieren wollen. Die Frage heute ist, bist du ein Sünder oder ein Heiliger? Überleg mal. Bist du ein Sünder oder ein Heiliger? In der Regel sagen die Menschen, ja, ich bin nicht so wie die Mutter Teresa, aber auch nicht so wie Idi Amin. Irgendwo dazwischen, aber das sagt uns die Schrift nicht dazwischen. Die Schrift spricht nur von Sündern und Heiligen. Das Thema haben wir wie folgt gegliedert, wer ist ein Sünder, wer ist ein Heiliger? Was ist, wenn ein Heiliger sündigt? Was sind die Gebote Gottes? Was bedeutet es, dass Gott die Welt geliebt hat? Und was lernen wir daraus, was ist das Resümee? Bist du ein Sünder oder ein Heiliger?
Ja, wir wollen wissen, Reinhold, der Titel ist schon interessant und herausfordernd. Wenn ich jemanden frage, bist du ein Sünder, dann fühlt er sich beleidigt. Wenn ich ihn frage, ob er ein Heiliger ist, dann fragt er, aus welchem Stern ich komme. Du sagst aber, dass beides in der Schrift zu finden ist. Und man kann entweder ein Sünder oder ein Heiliger sein. Also er braucht nie beleidigt zu sein oder denkt, dass er aus einem anderen Stern kommt. Da muss er sich entscheiden. Ist er ein Sünder oder ein Heiliger? Aber um er sich entscheiden zu können, möchte ich mal wissen, was bedeutet überhaupt ein Sünder?
Antwort darauf, wir haben ein zweifaches Problem in unserem Leben. Ein zweifaches Problem. Sünden und Sünder. Sünden sind Verfehlungen, die wir vor Gott begangen haben, sind Handlungen oder Unterlassungen, Tatsünden und Unterlassungssünden gegen die Gebote Gottes. Wenn wir diese Gebote kennen oder wenn wir diese Gebote nicht kennen, Handlungen gegen unser Gewissen, weil unser Gewissen funktioniert in aller Regel, wenn wir es nicht brandmarken. Gott hat uns ein Gewissen gegeben, jedem Menschen, ob er das Evangelium gehört hat oder nicht. Sünden sind Taten. Sünden sind Taten. Sünder ist ein Zustand. Sünder ist ein Merkmal der alten menschlichen Natur, eines von Gott getrennten und unabhängigen Wesens, die Natur des sündigen Fleisches. Das ist der Zustand. Sünder. Sünden sind eigentlich nur das Resultat, die Konsequenz und das Ausleben des in mir wohnenden Wesens. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Sünden und ihre Folgen haben immer zerstörende Konsequenzen. Sünde trennt, isoliert, bindet und verdammt. Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wer in der Sünde lebt, der ist für Gott tot, geistlich tot, von Gott getrennt. Aber Gott gibt uns eine zweifache Erlösung. Unser Gott ist ein liebender, allmächtiger, allwissender, barmherziger, allgegenwärtiger Gott. Er gibt uns eine zweifache Erlösung. Das Blut, Es handelt mit unseren Taten. Beim Abendmahl erinnern wir uns, welche Wirkung das Blut Jesu auf unsere Sünden hat. Für meine Sünden brauche ich Vergebung. Das Kreuz, es handelt mit unserem Sein, unserem Wesen. Denn von der Macht der Sünde brauche ich Befreiung. Weil wir aus der Linie Adams stammen und deshalb als Sünder geboren wurden, da hilft es auch nicht, eine Theologie zu haben, die darauf abzielt, irgendwie gut im Menschen zu werden, uns zu bemühen, einfach ein gutes Leben zu führen, lieb und artig zu sein. Wenn wir deshalb Sünder wären und eine verdorbene Natur hätten, weil wir sündigen, dann bräuchten wir nur aufzuhören zu sündigen, dann wäre das Problem behoben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass es hier nichts zu reparieren gibt. Wir können die alte Natur nicht reparieren. Wir können die alte Natur nicht optimieren, sondern dass eine Neuwerdung nötig ist. Am Kreuz muss unsere alte Natur sterben, sodass ich nicht mehr lebe, sondern Christus in mir. Galater 2,19, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Frage an Adnan, wer ist ein heiliger Adnan? Wir haben jetzt festgestellt, wer ein Sünder ist. Wer ist ein Heiliger?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Wir haben gesagt, um die Frage zu beantworten, bin ich ein Sünder oder Heiliger, muss ich verstehen, was bedeutet ein Sünder und ein Heiliger. Jetzt haben wir gehört, ein Sünder ist derjenige, der nicht vom Neuen geboren ist. Jeder, der nicht vom Neuen geboren ist, den Heiligen Geist nicht hat, ist ein Sünder. Und wer ist der Heilige? Schauen wir, was die Schrift sagt. Jeder, der zum Volk Gottes gehört, ist ein Heiliger. Viele werden nach dem Tod heilig gesprochen. Findet man aber nicht in der Schrift. Die Schrift sagt was anderes. Im Alten Bund war es sein irdisches Volk. Das Volk Gottes unterscheidet sich zwischen dem Alten und Neuen Bund. Im Alten Bund hat Gott ein irdisches Volk gehabt. Wir lesen im 5. Buch Mose 33,3, das ist Moses Prophetie über die 12 Stämme. Ja, er liebt das Volk, alle seine Heiligen, sein Volk, die Zugehörigen werden als die Heiligen, seine Heiligen genannt, sind in deiner Hand und sie lagern zu deinen Füßen. Ein jeder empfängt von deinen Worten. Wenn wir sagen, jeder, der von Neuem geboren ist, ist ein Heiliger, gemeint für unsere Zeit, Zeit der Gnade. Es gab aber auch vor dieser Zeit der Gnade auch das irdische Volk Gottes. Das Volk Gottes, das irdische Volk Gottes. Und die waren auch die Heiligen. Gott hat sie als die Heiligen angesehen. Für unsere Zeit im Neuen Bund ist es sein himmlisches Volk. Ein Heiliger also ist jeder, der von Gott berufen ist. Man kann sich nicht selber zum Heiligen berufen und auch niemanden anderen zum Heiligen berufen. Das muss Gott tun. Gott beruft Menschen zu Heiligen. Also einer, der von Gott berufen ist, Jesus nachzufolgen und die Berufung annimmt. Nur einfach berufen zu werden, reicht nicht. Wenn einer zur Professur berufen wird, muss er auch diese Berufung annehmen. Er kann sie auch ablehnen. Dieser berufene Heilige lebt im neuen Bund mit Gott, ist durch sein Siegel, ja durch seinen Heiligen Geist, geheiligt. Dadurch, dass er im Bund mit Gott lebt, hat er das Siegel Gottes, den Heiligen Geist in sich und dadurch ist auch geheiligt. Für Gott abgesondert und gehört Gott. Das sind seine Eigenschaften. Alles in allem, in dem Moment, wo er den neuen Bund mit Gott eingeht und den Heiligen Geist empfängt, da dann hat er akzeptiert, dass er den Preis zahlt, der sein Leben ist. Sein Leben gehört jetzt Gott. Und er ist aus dieser Welt abgesondert. In Römer 1,7 schreibt Paulus bei der Begrüßung der Gemeinde an die berufenen Heiligen. Das ist immer wichtig, daran zu denken und auch zu bedenken. Paulus schreibt nicht irgendetwas, so Einschubwörter ohne Bedeutung. Jedes Wort hat eine Bedeutung. Er kann schreiben auch an die Heiligen. Aber wir lesen das zum 100. Mal vielleicht, immer wieder die berufenen Heiligen. In 1. Korinther 1,2 schreibt er genauso, an die Heiligen in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Da sehen wir hier auch, an die Geheiligten in Jesus Christus. Nicht von jemand anderen und nicht durch sich selbst, sondern von Gott in Jesus Christus und die berufenen Heiligen. Hebräer 3,1 lesen wir zum Beispiel auch unter 3,1, daher ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus. Und in Judas 1,1 lesen wir auch, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen. Ohne Berufung kann man nichts annehmen. Was soll ich annehmen, wenn keiner mich zu irgendwas beruft? Ich kann an die Uni gehen und sage, ich hätte gern, dass ich jetzt ab morgen früh Professor bin. Da fragt der Rektor, ja, wer hat dich berufen? Ohne Berufung geht's nicht. Die durch Gott, den Vater, geheiligt. Kein Mensch kann einen anderen heilig sprechen oder heiligen, nur Gott. Und in Jesus Christus bewahrt sind. Bevor ich die Frage an Reinhold, die nächste Frage stelle, habe ich jetzt aus Zeitgründen einige Stellen weggelassen. Also jeder Christ, jeder, der Jesus nachfolgt, ist ein Heiliger. Aber genauso häufig lesen wir in Gottes Wort, wenn ihr Heilige seid, und das seid ihr, dann lebt so, wie es den Heiligen geziemt. Wie ich das anfangs gesagt habe, wir haben den Heiligen Geist nicht in uns, damit wir eine schöne Unterhaltung mit ihm haben. Damit es uns nicht langweilig wird. Immer wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, unterhalten wir uns mit ihm. Er zieht uns, damit wir die Begierden dieser Welt verleugnen. Und damit wir ein gottesfürchtiges Leben, wie es den Heiligen geziemt. Das finden wir an vielen, vielen Stellen in der Schrift. Also das ist ein Zustand, wir sind in einen Bund eingegangen, wir haben das Siegel Gottes bekommen, den Heiligen Geist, und jetzt sollen wir gemäß dem, was wir versprochen haben, unser Leben gehört Gott, so auch leben. Jetzt stelle ich die nächste Frage an dich, Reinhold. Was ist, wenn ein Heiliger sündigt?
Ja. Bist du ein Heiliger?
Ja.
Wer ist ein Heiliger und wer ist ein Sünder?
Ja, zur gleichen Zeit geht schlecht.
Was ist, wenn ein Heiliger sündigt? Antwort, dann bleibt er nicht in der Liebe Gottes. Was bedeutet das? Dazu wollen wir sehen, was Jesus dazu sagt. Jesus hat hier ganz klare Aussagen gemacht. Da gibt es also kein Wenn und Aber. Johannes 15,9, wie der Vater mich geliebt hat, sagt Jesus. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja, schön, Herr, bleibt in meiner Liebe. Was bedeutet das? Wir wissen es nicht. Kannst du uns das aufklären? Wie können wir in deiner Liebe bleiben, Herr? Der Herr Jesus kennt diese Frage von uns und beantwortet sie sofort im nächsten Vers. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleiben. Aha. Aber jetzt sagt jemand, ach, jetzt ist doch die Liebe Gottes nicht bedingungslos. Jetzt muss ich seine Gebote halten, damit er mich liebt. Total falsch verstanden, total daneben geschossen. Total falsch verstanden. Dein Herz muss noch erneuert werden. Du hast die falschen Gedanken. Wir werden es gleich sehen. Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Verstehen wir? Der Herr sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Gott erklärt uns das. Er sagt vorher, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und jetzt sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und damit uns das gelingt, hilft uns Gott durch einen Beistand. Johannes 14, 16, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wir können Gottes Gebote nicht halten ohne Hilfe. Weiter sagt Jesus, Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn du sagst, ich liebe Jesus, dann frage ich dich sofort, lebst du nach seinem Wort? Das ist die Konsequenz. Wie kannst du sagen, du liebst Jesus, aber sein Gebot ist dir wurscht? Das kann nicht sein. Der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, und jetzt schau mal her, jetzt kommt die schöne Konsequenz, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Wenn du sagst, ich höre die Stimme meines Herrn nicht. Wenn du sagst, ich fühle mich irgendwie verloren in der Unendlichkeit dieses Universums. Ich weiß nicht, was der Wille des Herrn ist. Dann beginne, ihn zu lieben. Und wie geht es? Halte dich an sein Wort. Lebe nach seinem Wort. Sehen wir das aus Liebe. Wir wollen von ganzem Herzen seine Gebote halten. Nicht aus Furcht oder Zwang, sondern weil wir ihn lieben. Wenn du deinen Vater geliebt hast, dann hast du aus Liebe das getan, was er möchte, dass du tust, oder? Nicht, weil du Angst hast, dass er dich schlägt. Und damit wir es wirklich verstehen, geht Jesus nochmals darauf ein. Das ist so wichtig, Geschwister, weil der Herr einige Male darüber spricht. Johannes 14, 24. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Wenn du seine Worte nicht hältst, liebst du ihn nicht. Hör auf zu heucheln, zu sagen, ich liebe Jesus. Weil Jesus sagt, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Geschwister, das ist nicht irgendwie Halleluja-Unterhaltung, Jesus liebt mich. Das ist ganz ernst. Es geht um dein und mein Leben. Es geht um die Ewigkeit. Wenn ein Heiliger sündigt, dann bleibt er nicht in der Liebe Gottes, weil das war die Ausgangsfrage, die der Adnan gestellt hat. Was ist, wenn ein Heiliger sündigt? Wenn ein Heiliger sündigt, bleibt er nicht in der Liebe Gottes. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Liebe Gottes bleibt zwar in ihm, weil die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Aber er bleibt nicht in der Liebe Gottes, die in sein Herz ausgegossen ist. Die Liebe Gottes bleibt, aber du bleibst nicht in der Liebe. Wie bleiben wir in der Liebe Gottes? Indem wir seine Gebote halten. Indem wir sein Wort wirklich für uns als Richtschnur nehmen. Ja, liebt uns Gott denn nicht mehr, wenn wir sündigen? Doch! Aber wir bleiben nicht in seiner Liebe, wenn wir sündigen. Verstehen wir, Geschwister? Was passiert jetzt dann? Was ist die Konsequenz? Wenn wir sündigen, bleibt die Liebe Gottes trotzdem in uns. Aber wir bleiben nicht in der Liebe. Was hat das für Konsequenzen? Die Konsequenz ist, dass wir nicht mehr von der Liebe Gottes getragen werden und unser Leben immer elender wird. Wenn du ein elendes Leben hast, bist du nicht mehr von der Liebe Gottes getragen. Wenn die Einschläge immer näher kommen, dann überleg dir, ob du nicht in der Liebe Gottes geblieben bist. Dann kehr zurück zur Liebe Gottes. Wie? Halte seine Gebote, lebe nach seinem Wort. Amen. Wenn wir nicht Buße tun, verlieren wir das ewige Leben und werden aus dem Buch des Lebens gestrichen. Wir müssen über das Buch des Lebens noch ganz kurz was sagen, Adnan. Hinweis, die Namen der Auserwählten, und du bist ein Berufener, hat der Adnan gerade gesagt, Gott hat dich berufen, du bist ein Auserwählter, Berufener und Auserwählter, sind bereits im Himmel aufgeschrieben und werden nicht erst eingetragen, wenn ein Auserwählter nach den Geboten Gottes lebt, sondern werden vielmehr ausgelöscht, wenn er die Gebote Gottes nicht hält. nicht in seiner Liebe bleibt und damit von Gott abfällt. Nicht bei jeder kleinen Sünde bitte, aber wenn du beständig in der Sünde lebst, obwohl du Jesus als Herrn bekennst und als Erlöser, dann trittst du sein Blut mit Füßen. Und dann lies mal Hebräerbrief, was hier uns Gott sagt. Philipper 4,3, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei. Adnan, ich bitte auch dich als mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Im Himmel gibt es Bücher und da gibt es ein Buch des Lebens. Und da ist dein Name und mein Name, wenn du den Heiligen Geist hast, vor Grundlegung der Welt eingeschrieben. Offenbarung 3,5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Siehst du das hier? Nicht eintragen. Nein, nicht auslöschen. Du stehst schon drin. Und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Weiter lesen wir dazu über den Antichristen, der Gegenchristus, Offenbarung 13,8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Klammer auf, habe ich eingefügt, den Antichristen, damit wir es verstehen. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Von Grundlegung der Welt bist du berufen und auserwählt und ist dein Name in dieses Buch eingeschrieben. Nur du kannst bewirken, dass er wieder gelöscht wird. Gott löscht ihn nicht. Aber du kannst bewirken, dass er ihn löschen muss. Psalm 69, 29, sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens, schau her, und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Lukas 10, 20, hier sagt Jesus über die zurückkehrenden Jünger, denen er Vollmacht gegeben hat über die Dämonen und die Krankheiten. Er sagt, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Adnan, was sind die Gebote Gottes? Wir sollen die Gebote Gottes halten, um in seiner Liebe zu bleiben. Ja, was sind denn die Gebote Gottes?
Ja, bevor ich antworte, muss ich immer überlegen und nachdenken, was er alles gesagt hat über meine Frage. Was passiert, wenn ein Heiliger sündigt? Das ist nicht so klar gewesen. Die Liebe Gottes, das ist sein Geist in uns, sein Siegel, der Heilige Geist in uns. Wenn ich sündige, bleibt sie in mir. Aber wenn ich seine Gebote nicht halte, bleibe ich nicht in ihr. Diese Unterscheidung, die habe ich gar nicht so gesehen bis jetzt. Was passiert, wenn ich nicht mehr in seiner Liebe bin, bin ich nicht mehr unter seinem Schutz? Ich kann seinen Beistand und seine Hilfe nicht mehr in Anspruch nehmen, weil ich nicht mehr in ihr bin. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied mit weitreichenden Konsequenzen. Aber jetzt komme ich auf deine Frage. Wie kann ich in seiner Liebe bleiben, indem ich seine Gebote halte? Du musst ja auch mal wissen, was sind eigentlich seine Gebote? Ich möchte gerne seine Gebote halten, weil ich ihn liebe und ich will eben seine Gebote halten. Aber das möchte ich mal wissen. Was sagt uns die Schrift? Die Gebote des Herrn sind, einfach gesagt, sein Wort, welches uns seinen Willen für ihm wohlgefälliges Leben offenbart. Das sind seine Gebote. Alles, was in seinem Wort steht. Liebt einander? Ja. Tu Gutes? Ja. Was heißt Gutes? Gottes Willen. Seid vollkommen, wo euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, alles. Das gesamte Wort Gottes. Gott ist durch sein Wort uns offenbart und sein Wille auch. Viele Gläubige reagieren beinahe neurotisch, wenn sie die Gebote Gottes hören. Fangen an zu zittern zum Teil. Gebote. Wir sind doch im Zeitalter der Gnade. Jetzt kommst du mit den Geboten her. Das Wort Gebot ist nach ihrem Gefühl so ausschließlich mit dem mosaischen Gesetz verbunden, dass sie meinen, einem Christen ein Gebot aufzuerlegen würde bedeuten, ihn unter das Gesetz zu stellen. Und wir Christen sind doch nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und wenn wir einmal in den Mund nehmen sollten, dass wir seine Gebote halten, da kommt sofort natürlich ein Vers dazu. Einer, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß es, sagt Römer 6,14, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ja, und du kommst mit den Geboten her. Wenn man Gottes Wort allerdings genau betrachtet, dann stellt man fest, dass hier lediglich ein halber Vers zitiert wird. Wie oft das der Fall ist. Ich brauche irgendwie eine Ausrede, dann nehme ich die halbe Wahrheit. Weil wenn ich die ganze Wahrheit sage, kann ich keine Ausrede mehr haben. Wie heißt die halbe, die ganze Wahrheit? Lest mal den Vers vollständig vor. Römer 6,14 heißt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Warum? Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Jetzt verstehen wir, dass es hier entweder um die Herrschaft der Sünde durch das Gesetz oder die Herrschaft des Heiligen Geistes durch die Gnade über uns geht. Hier spricht Paulus über die Herrschaft der Sünde oder Herrschaft des Geistes. Und in all seinen Briefen thematisiert er diesen Punkt und spricht ständig von dem Kampf zwischen dem Heiligen Geist bei den Neugeborenen, der in ihnen wohnt, und der Sünde, die noch in ihrem Fleisch wohnt. Wir leben noch in unserem Fleisch. Wir haben einen neuen Geist, aber unser Fleisch ist noch da. Unsere Seele müssen wir retten. Und da versucht der Teufel immer durch unser Fleisch, dass die Sünde über uns herrscht. Und das ist der ständige Kampf. Darum geht's. Obwohl die in unsere Herzen ausgegossene Liebe Gottes, also der Heilige Geist, die Herrschaft über uns haben soll. Wir haben diesen sogenannten geistlichen Kampf immer in uns. Was ist das? Wir kämpfen? Nein. Heiliger Geist mit dem Fleisch kämpft über uns, die Herrschaft über uns. Und wir sollen immer die Herrschaft dem Heiligen Geist geben und nicht unseren Begierden nachgeben. Und sagen, ja gut, ich bin nur ein Mensch. Ich habe auch meine Begierden und meine Triebe. Ich bin nur ein Mensch. Nein, Paulus sagt, du bist ein Mensch, aber du bist vom Neuen geboren. Du hast einen neuen Geist bekommen und ich habe den Heiligen Geist dir gegeben. Mein Geist, das ist mein Beistand. Du musst nicht mehr sündigen. Du könntest sündigen, aber du musst nicht mehr sündigen. Also, obwohl die in unser Herzen ausgegossene Liebe Gottes die Herrschaft über uns haben soll, so hat diese Liebe nicht weniger ihre Gebote, als das Gesetz sie hatte. Die Liebe hat auch ihre Gebote. Das Gesetz hatte Gebote erhoben, aber ohne die Kraft zu geben, ihnen zu gehorchen. Das ist der Unterschied. Im alten Bund haben wir auch die Gebote gehabt. Aber es gab keinen Beistand, damit wir sie halten können. Die Liebe Gottes oder die Gnade Gottes, wir sind unter der Liebe Gottes, unter der Gnade Gottes, gibt uns die nötige Kraft, Gottes Gebote zu gehorchen. Das ist der Unterschied zwischen den irdischen Menschen und den himmlischen Menschen, irdischen Volk und himmlischen Volk. Im alten Bund hat kein Mensch Gott in sich innewohnend gehabt. Die Liebe Gottes fordert uns auf, die Gebote Gottes zu halten. Das haben wir mehrfach gelesen. 1. Johannes 5,3. Denn das ist die Liebe zu Gott. Wird es erklärt? Noch einmal. Dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist auch interessant. Wenn wir immer Gebote hören, oh, hör auf mit den Geboten und wir fangen an, irgendwie uns aufzuregen, vielleicht zu zittern und wir wollen davon nichts hören. Johannes sagt uns, seine Gebote sind nicht schwer. Denkt mal dran, nehmt mein Joch auf euch. Mein Joch ist nicht schwer. Wie wenn wir das Wort Joch hören, denkt mal, oh, jetzt müssen wir wieder was tragen. Nimmt dein Kreuz auf dich jeden Tag und folge mir nach. Das ist nicht schwer. Warum? Weil du den Beistand, den Heiligen Geist in dir hast. Aber wann ist das nicht schwer? Wenn du ihm die Herrschaft gibst. Ist es schwer? Wenn die Sünde über dich herrscht. Wenn dein Fleisch, die Sünde über dein Fleisch herrscht, ja, wie wirst du dann die Gebote halten? Das ist quasi unmöglich. Dann wirst du sündigen. Wieso sind seine Gebote auf einmal nicht mehr schwer, sagt Johannes. Die Gebote Gottes sind nicht schwer. All sein Volk im Alten Bund konnte die Gebote nicht halten. Und für uns ist es nicht so schwer, weil wir den Beistand, ja seine Liebe in unseren Herzen haben, die uns die Kraft gibt, seine Gebote zu halten, wenn wir uns unter die Herrschaft seines Geistes und nicht unter die Herrschaft unseres Fleisches stellen. Unter dem Gesetz hing die Stellung des Menschen vor Gott von der Befolgung der Gebote ab. Einer, der die Gebote hält, war ein Heiliger, wenn er die Gebote nicht gehalten hat und nicht umkehren wollte, sollte sogar vertilgt werden aus dem Volk. Das ist immer der Stand, seine Werke. Ging nichts anderes. Im Neuen Bund, wo wir unter der Gnade stehen, hat der Gläubige die Stellung vor Gott als geliebtes Kind. Und die Gebote, was sind das? Sein Wort, sind ihm gegeben, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir werden nicht durch Halten der Gebote seine Kinder. Wir sind schon seine Kinder, wir sind vom Neuen geboren. Aber wir haben den Heiligen Geist, damit wir ein gottgefälliges Leben führen. 1. Korinther 14, 37 lesen wir, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, und wenn wir sagen, wir sind jetzt geistlich geworden, wir haben Gottes Geist in uns, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also was wir alles lesen, das sind die Gebote des Herrn. Da gibt es nie ein, zwei oder 10 oder 15 Gebote. Das gesamte Wort Gottes sind seine Gebote. Jetzt habe ich eine Frage an dich, Reinhold. Was bedeutet, dass Gott die Welt geliebt hat? Wir wissen, Johannes 3, 16, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Und in der Welt gibt es doch Sünder und Heilige. Die dritte Sorte von Menschen nach Gottes Wort gibt es nicht. Also wir wissen jetzt, jeder muss für sich deklarieren, entweder ist er ein Sünder oder ein Heiliger. Ob er will oder nicht, Gottes Wort gibt uns nichts anderes. Aber Gott hat doch die gesamte Welt geliebt. Was heißt das?
Ja, bevor ich da kurz einsteige und die Antwort auf diese Frage gebe, wo du das gerade gesagt hast, ist mir so das Bild gekommen von einer Raupe und einem Schmetterling. Wir wissen, dass die Raupe, der Schmetterling war zunächst eine Raupe und durch die Metamorphose ist er ein Schmetterling geworden. Jetzt ist die Frage, kann eine Raupe fliegen? Nein. Frage, kann ein Schmetterling auf dem Bauch kriechen? Kann ein Schmetterling auf dem Bauch kriechen? Ja. Muss der Schmetterling auf dem Bauch kriechen? Nein. Muss ein Heiliger sündigen? Nein. Kann er sündigen? Ja. Muss er sündigen? Nein. Kann die Raupe fliegen? Nein. Keine Raupe kann fliegen. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. So wird er das Reich Gottes nicht sehen. In dem Fall, so wird er nicht fliegen können. Liebt Gott die Welt? Ja. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Gott liebt diese Welt. Er ist immerhin der Schöpfer dieser Welt. Er liebt diese Welt. Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, den Vers kennen wir alle, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe Gottes zur Welt, und jetzt kommt da was, ein ganz, ganz Wichtiges, sei hellwach jetzt. Die Liebe Gottes zur Welt besteht darin, dass er jedem Menschen in dieser Welt sein Liebesangebot macht. Aber die Welt liebt die Finsternis mehr als das Licht und nimmt deshalb größtenteils dieses Liebesangebot nicht an. Johannes 3,19, dies ist aber das Gericht, dass das Licht, das ist Jesus, in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Gott hat alles getan. Gott liebt die Welt so sehr, dass er in seinem Sohn am Kreuz gestorben ist. Aber die Welt nimmt es nicht an, weil sie die Finsternis mehr liebt als das Licht. Wie dramatisch, Geschwister. Darin besteht die Liebe Gottes zur Welt. Durch sein Liebes- und Gnadenangebot, wer es annimmt und den Preis bezahlt, wird leben. Was ist der Preis? Sehr gute Frage, komme ich gleich drauf. Die Frage ist, ob die Liebe Gottes tatsächlich bedingungslos ist. Ist die Liebe Gottes jetzt bedingungslos oder nicht? Was sagst du? Ja, das Angebot der Liebe Gottes ist bedingungslos. Das Angebot. Deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt und ist in ihm am Kreuz stellvertretend für diese Welt gestorben. Dafür hat Gott keine Bedingungen, die die Menschen erfüllen müssten, gestellt. Keine Bedingungen. Er hat nicht vorher einen Vertrag unterschreiben lassen von der menschlichen Rasse. Wenn ich meinen Sohn sende ans Kreuz, dann wirst du ihm gehorsam sein. Hat er nicht gemacht. Bedingungslos. Um aber die Liebe Gottes im Herzen zu empfangen, ist die Voraussetzung, dass man das Bündnis, das Gott in seinem Sohn anbietet. Er sagt, hier ist eine Wohnung, die möchten 3 Millionen andere Menschen haben, aber ich gebe sie dir. Aber die kostet 300.000. Und du sagst, die Wohnung nehme ich, aber den Preis möchte ich nicht bezahlen. Dann gibt es keine Wohnung, wenn du den Preis nicht bezahlst. Dann bist du ein Betrüger. Was ist der Preis? Dein Leben. Leben für Leben. Dass man das Bündnis, das Gott in seinem Sohn anbietet, aus tatsächlich eingeht, indem man seinerseits den Preis bezahlt, das heißt, Gott sein Leben hingibt. Es ist eine Lüge zu sagen, hey, es kostet dich nichts, nimm doch Jesus in dein Herz auf. Das ist eine Lüge, weil Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich täglich. Es kostet alles, Geschwister. Es ist eine Lüge. Das heißt nicht, dass du Jesus einfach obendrauf in dein Leben aufnimmst und jetzt hast du ein easy Leben gesegnet und kommst in den Himmel. Halleluja! Das ist eine Lüge. Wer nicht bereit ist, den Preis zu bezahlen, Leben für Leben, für den gibt es keine Hoffnung. Auf ihn wartet nur das Gericht zur ewigen Verdammnis. Und wenn du sagst, ja, ich habe Jesus wirklich mein Leben hingegeben, aber ich lasse es krachen jeden Tag. Schau mal, ihr lebt ja nur einmal. Dann denk an das, was wir vorhin gesagt haben. Dann bleibst du nicht in seiner Liebe. Und dein Leben wird elender und elender und elender. Bis irgendwann dann Gott deinen Namen auslöschen muss. Verstehen wir, Geschwister? So einfach ist es nicht, wie es uns immer erzählt wird. In den Sonntagsunterhaltungssendungen, den christlichen. Die Frage ist, ob die Liebe Gottes tatsächlich bedingungslos ist. Nur wer aus Gott neu geboren wird, wer sein altes Leben mit Christus ans Kreuz bringt, empfängt den Heiligen Geist, und das haben wir gehört vom Adnan vorhin, nur der ist ein Kind Gottes, der den Geist Gottes in sich trägt. Jetzt sagst du, Reinhold, du mit deinem Kreuz immer, wo hast denn du das eigentlich her? Ich höre ständig, dass wir unser Leben ans Kreuz bringen sollen. 2. Korinther 5, 17, denn wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Dein Geist ist vollkommen neu geschaffen. 2. Korinther 6, 1, als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Wenn du dein altes Leben weiterleben willst, dann bist du nicht in der Liebe Gottes. Wachset aber in der Gnade, 2. Petrus 3, 18, und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Wachset in der Gnade. Geschwister, deswegen stehen wir beide hier, deswegen haben wir die ganze Woche den Herrn gesucht und diese Botschaft uns vom Herrn geben lassen und aufgeschrieben, um sie euch zu bringen. Wachset in der Gnade und Erkenntnis. Fazit, aus Liebe zu allen Menschen ist Gott in seinem Sohn am Kreuz stellvertretend für die Menschen gestorben. Dieses Liebesangebot gilt somit allen Menschen. Insofern liebt Gott tatsächlich alle Menschen, die ja alle Sünder sind und denen seine Gnade gilt. Wenn jedoch ein Mensch dieses Liebesangebot nicht annimmt, dann gilt nicht Gottes Gnade und seine Liebe dieser Menschen, sondern vielmehr seine Gerechtigkeit. Ja, wir sagen zu gern, Gott ist die Liebe und wollen nicht wahrhaben, dass er auch die Gerechtigkeit ist. Warum musste Jesus so blutig am Kreuz sterben? Weil Gott Gerechtigkeit ist, weil der Sünde Sold der Tod ist. Gott kann die Sünde nicht wegwischen, weil er die Gerechtigkeit ist. Gott ist nicht nur die Liebe, sondern auch die Gerechtigkeit. Lass uns das bitte nie vergessen. Und in seiner Gerechtigkeit kann er denjenigen, der seine Liebe und Gnade ausschlägt, nicht aus Liebe verschonen. Vielmehr erwartet diesen das Gericht zur ewigen Verdammnis. Wir sehen im Buch Hiob, dass Gott jedem Sünder zwei- oder dreimal die Chancen seines Gnadenangebotes gibt, weil er alle Menschen liebt und aus dieser Liebe heraus seinen Sohn für die Menschen geopfert hat. Hiob 33, 22, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gegeben. Und im Vers 28, Hiob 33, er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube. Mein Leben darf das Licht schauen. Sieh, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann. Gott gibt jedem Menschen zwei, dreimal die Chance, dieses Gnadenangebot anzunehmen. Wenn er es nicht annimmt, that's it. Dann wartet das Gericht und die ewige Verdammnis. Römer 5, 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. Römer 6, 1, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Du bist der Sünde gestorben. Wie kannst du noch den Verlockungen dieser Welt nachgeben? Es gibt zwei Maßstäbe, den himmlischen und den weltlichen. Woran orientierst du dich? An den weltlichen oder an den himmlischen? Wo ist dein Schatz? Oben im Himmel, wo unsere Heimat ist, oder hier auf der Erde? Du musst dich entscheiden. Jeden Tag. Das ist der Kampf. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Adnan, was lernen wir daraus? Was ist das Resümee aus dem Ganzen zum Abschluss?
Ja. Gott liebt die Welt. Jetzt verstehen wir auch, dass wir sofort unterscheiden müssen, was heißt, er liebt die ganze Welt, die ganze Menschheit. Aber das ist doch ein Unterschied. Liebt alle, aber nur wenigen hat er in ihre Herzen seine Liebe ausgegossen. Die ganze Welt liebt er, aber nur wenige, die Berufenen und Auserwählten, haben seine Liebe in ihren Herzen. Da haben wir bis jetzt immer gesehen und gelesen, er liebt die ganze Welt. Da haben wir nicht daran gedacht, aber seine Liebe in ihren Herzen ist es nicht, nur bei wenigen. Jetzt schauen wir mal, was wir heute alles an Fragen und Antworten gehört haben. Wer ist ein Sünder? Jeder, der den Heiligen Geist nicht hat. Wenn ein Sünder was Gutes tut, wird nicht automatisch zu einem Heiligen. Andersrum ist genauso. Wer ist ein Heiliger? Jeder, der den Heiligen Geist hat. Und wenn ein Heiliger was Böses tut, also sündigt, wird auch nicht automatisch zu einem Sünder. Wie wir das gehört haben, das ist ein Zustand. Gottes Kind ist ein Heiliger. Nicht Gottes Kind ist ein Sünder. Dann haben wir auch die Frage gehört, was ist, wenn ein Heiliger sündigt? Die Liebe Gottes bleibt zwar in ihm, aber er bleibt nicht in der Liebe Gottes, die in sein Herz ausgegossen ist. Die Konsequenz ist, dass wir nicht mehr von der Liebe Gottes getragen werden und unser Leben wird immer elender. Und das soll uns eigentlich ein Alarmsignal sein in unserem Leben. Fehlt die Freude, führen immer ein elenderes Leben, ja, dann sind wir nicht mehr in seiner Liebe. Seine Liebe in uns, aber wir nicht. Wir sind nicht mehr von ihr getragen. Nur wir suchen wieder in der Welt nach Lösungen, damit das Elend endlich ein Ende hat. Und dann sinken wir immer weiter hinein, wie im Treibsand. Je mehr wir uns bewegen, umso mehr sinken wir tiefer. Wenn wir nicht Buße tun, verlieren wir das ewige Leben und werden aus dem Buch des Lebens gestrichen. Was sind die Gebote Gottes? Die Gebote des Herrn sind sein Wort, welches seinen Willen für uns für ein ihm wohlgefälliges Leben offenbart, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Amen.
Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.